embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. RevLab.
Wir machen Witze, Patrick und ich, zu Beginn unserer ersten gemeinsamen Folge wieder nach der Sommerpause. Doch damit ist relativ schnell Ende, weil wir tauchen ein in ein riesiges Thema. Da will ich gar nicht zu viel vorgreifen und bin aber mega gespannt, was ihr daraus zieht, wohin euch diese Auseinandersetzung dann führen wird.
Eigentliches Talent.
Mein wahres Ich.
Hey, cool. Sind wir wieder da, hä?
Ja. Hab einen schönen Warten.
Hoi, Patrick.
Hoi.
Cool, ich freue mich auf die Folge heute.
Ja, es wird spannend. Du hast ja ein großes, leichtes Sommerthema mitgebracht.
Ja, genau, sowas locker-flockiges für 30 Grad Wetter. Über die Sommerpause hat uns ein Kommentar erreicht, in dem die Frage aufgeworfen wird nach dem Bösen. Mhm. Ein Thema, dem wir uns bisher noch nicht ausgesetzt hatten. Dein tiefes Atmen weist vielleicht darauf hin, warum. So ein Riesenthema. Ja. Auf jeden Fall hat David, ist sein Name, hat auf einen Beitrag von mir kommentiert, dass bei ihm beim Lesen so der Satz aufgeploppt ist, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, aus dem Unser Vater. Mhm. Und dann schreibt er, was das Böse ist für ihn, und zwar eine negative Energie, die auf der moralisch-emotionalen Ebene bewertet wird. Und er erzählt dann ein bisschen, wie seine Reise mit diesem Gut-Böse ging. So mit 20 mied er die Wörter Gut und Böse und ersetzte sie durch Positiv und Negativ, zum Beispiel positives oder negatives Verhalten. Dann mit 30 sagt er lebensfördernd und lebensfeindlich. Und je mehr er reflektiert hatte und je mehr Lebenserfahrung er hatte, desto weniger teilte er in Gut und Böse ein. Mhm. Doch inzwischen, sagt er, über 50 ist er und erkennt, dass, wenn er getriggert wird, er manchmal auch auf der emotionalen Ebene reagiert oder urteilt. Zum Beispiel, der dumm sehe ich oder ich bin nicht wert. Und so in ein altes Verhaltensmuster reinfällt, das er noch nicht gelöst habe. Und das finde ich spannend. Er sagt, auch heute fürchtet er sich nicht mehr so vor dieser emotionalen, moralisch wertenden Ebene. Er weiß, schreibt er, dass er meistens nicht so reagiert und dass er dem Bösen nicht verfalle, wenn er getriggert werde. Sein gewachsenes Leben trägt ihn, schreibt er. Gott trägt ihn und lässt nicht zu, dass er dem Bösen verfällt. Mhm. Ja, das habe ich die letzten Monate, Wochen mit mir herumgetragen und so darüber nachgedacht. Ja, was ist denn das mit diesem Bösen? Weil eben, es ist so ein riesiges Feld, das wir da öffnen. Wo würdest du ansetzen, Patrick?
Also ich habe etwas, das bei mir auch sehr anklingt, was er sagt, ist so dieses moralisch Aufgeladene. Also ich glaube, also so erlebe ich es häufig so in, weiß auch nicht, aufgeklärten Kreisen, dass wir sehr vorsichtig sind, so vom Bösen zu reden, weil irgendwie da immer noch so etwas, eben Zeigefinger und Mai und irgendwie Moralisches mitschwingt, oder? Also so das, was die Kirche ja sehr lange so, das ist gut und das ist böse, und dieses mit diesem Label von das ist böse auch sehr viel unterdrückt hat, oder? Also so, ich denke jetzt so die emanzipierte Frauen, die im Dorf etwas zu sagen hatten, die zur bösen Hexe wurden und dieses Böse dann einfach mega schnell zu einem Machtmittel wurde. Und ich finde darum so sein Davids Schritt, dass er dann sagt, eigentlich hat ihm eine Zeit lang das mehr eingeleuchtet von lebensfördernd und lebensmindernd. Mhm. Da höre ich wie so ein bisschen Nietzsche noch im Hintergrund, so, hey, wenn es uns irgendwie weiterbringt, wenn es uns Energie gibt, wenn es irgendwie, wenn Schwung drin ist, dann ist es sicher gut, eben belebt. Und wenn es so das Leben abwürgt, dann ist es negativ, aber eben nicht absolut böse, sondern negativ oder eben hemmend. Und dann können wir uns da aber wieder befreien und dann gibt es wieder mehr Lebensenergie.
Also du beobachtest sowas wie ein, es ist so zum Tabu geworden, über das Böse zu sprechen oder das überhaupt zuzulassen, den Gedanken, dass es vielleicht sowas geben könnte.
Ich glaube, so auf dieser moralischen Ebene von Gutes tun, Böses tun, dort, glaube ich, sind wir mega vorsichtig geworden. Also ich glaube, man sagt, also ich hätte jetzt noch nie in den Nachrichten zum Beispiel gehört, dieser und dieser Diktator ist böse. Ja. Das ist so irgendwie, das tönt dann so nach Kindersprache oder irgendwie so, ja, eben nach dem großen bösen Wolf irgendwie so. Mhm. Und da ist es irgendwie nicht mehr vorhanden. Und ich finde das auch auf dieser Ebene auch gut, dass es so diese Absolutheit des Bösen so in unserem Alltag irgendwie verloren hat, weil es vorher so präsent war.
Mhm. Ja, weil die Dualität so krass war, meinst Mega, du auch so, ja. Das ist eben, das ist Gott und das ist der Teufel.
Ja,
das
genau.
Ist gut, das ist böse.
Genau, Mann, Frau, König, Bauer, Bäuerin, also all Aha. diese, ja.
Haben sich diese Kontraste etwas sind die etwas weicher geworden?
Ich glaube es, und ich finde Kontraste finde ich ein super Wort, weil ich glaube, es ist so, wir oder ich würde jetzt dieses Böse nur noch eben an den äußersten Kontrastpunkten irgendwie brauchen, wenn es wirklich scharfe Schatten gibt und wenn es wirklich dunkel wird. Also erst ab diesem Punkt würde ich dann vom Bösen anfangen zu sprechen, aber eben so Genozid oder so schreckliche Angriffskriege, der Holocaust, so all diese
Mord?
Mord, genau, so diese ganz großen Worte und ja, schrecklichen Ereignisse. Ich glaube, erst ab dem Punkt ist so etwas, eben so abgrundtief Böses irgendwie
und
drin.
Dann ist es wie das Maß an Leiden, das
vielleicht
verursacht ja. wird, was etwas Böse macht.
Ich glaube eben, es ist so, wenn ich das Böse richtig verstehe, oder dieses Wort richtig verstehe, geht es für mich wie um einen Kipppunkt, also so quasi, das ist jetzt irgendwie, es ist gut, es ist fies, es wird so ein bisschen schlecht, das ist so alles so eine graduelle Skala ja. und böse ist dann für mich wie so auf der anderen Seite der Klippe, dann ist es wirklich böse. Mhm. Und da bin ich aber das ist jetzt auch mein persönliches, da bin ich auch nicht sicher, ob es das in dieser Form gibt oder was es dann genau ist. Mhm. Wir haben, darf ich ein bisschen ausholen zu Peter Roth?
Unbedingt.
Peter Roth war ja auch schon hier in der Sendung. Und wir werden im
Ihr
Herbst...
Ihr findet den Link dann in den Shownotes.
Mega cool. wir werden im Herbst im St. Jakob seine Missa Gaia aufführen.
Ah, schön.
Mega schön. Und dort hat er einen Teil, also er hat da wie eine klassische Messe genommen und hat die neu vertont und hat einen Teil bei den Glaubensbekenntnissen, also wo in der klassischen Kirche dann gesagt wird, was man glaubt. Dort hat er so drei Hoffnungsglaubenssätze. Und einer ist zum Beispiel, wir können etwas tun. Und ein anderer ist, und das ist jetzt der Link zum Bösen, er hat einen Text von Hannah Arendt, in dem sie schreibt, dass das Böse nie radikal ist. Also, dass das Böse nie eigene Wurzeln hat, sondern es ist immer oberflächlich, so wie ein Pilz, der sich irgendwie am anderen nährt oder dorthin geht, wo eine Lücke ist. Aber das Böse hat keine eigene Kraft, keine eigenen Wurzeln.
Also radikal im Sinn von, im Wortsinn Radix, Wurzel, so,
genau,
oder?
Genau, und kann sich irgendwo wirklich halten und hat, ich weiß nicht, ob jetzt das stimmt, aber ich verstehe es so wie eine eigene Seinskraft und ist nicht nur so quasi eine Leerstelle und darum böse. Mhm. Und sie sagt das ja im Zusammenhang mit Eichmann, diesem Mann, der verurteilt wurde in Jerusalem. Und der hat diese Zugfahrpläne gemacht für die Menschen. um die jüdischen Menschen und homosexuelle Menschen und Sinti und Roma in die Konzentrationslager zu fahren.
Während dem Zweiten Weltkrieg.
Genau, und er hat das so quasi mega optimiert und hat dann nicht nur 3, sondern 5 Züge in derselben Zeit und so. Und Hannah Arendt beobachtet diesen Prozess und sagt so, wie, da sitzt nicht irgendwie der Teufel auf diesem Stuhl, sondern das ist ein bünzliger Bürokrat, der da irgendwie einfach möglichst gute Zugpläne machen wollte und aber mit seinem möglichst guten Zugplänen Millionen Menschen mehr noch umgebracht hat, als wenn diese Pläne ein bisschen schlechter gewesen wären. Mhm. Und dann sagt sie eben, da fällt ihr in diesem Zusammenhang auf, eben das ist nicht der Teufel, der da sitzt, der hat nicht eine eigene Energie, sondern der ist so, der lebt so als Parasit von der anderen Energie. Es ist eigentlich ganz banal, was der macht, und durch dieses Banale entsteht das Böse. Und um das noch abzuschließen, was natürlich damals mega krass war, weil damals hatte man die Sehnsucht auch danach, dass da wirklich diese Nazis, die waren etwas komplett anderes. Das würde uns, vor allem die Amerikaner, hatten so mega stark das Gefühl von, bei uns würde das nicht passieren. Oder das sind nur diese Nazis, und eben Hitler, der ist ganz anders als wir, der ist auf der anderen Seite dieser Klippe. Und Hannah Arendt hat dann so damit auch aufgezeigt, vielleicht sind wir dem näher, als wir denken. Und vielleicht gibt es gar keine andere Seite der Klippe, sondern vielleicht ist das irgendwie sehr nahe bei uns und halt einfach so eine Verkettung von Umständen.
Ja, es wäre ja einfacher, wenn man, oder ich weiß es nicht, eben da ist da, wo es dann sehr schnell so Knoten im Gehirn gibt, oder? Aber ich denke, es wäre ja einfacher, wenn ich eine Vorstellung habe, die das Böse so absolut sieht, dann kann ich, oder dann kann ich da meine guten Einteilungen machen und weiß jetzt zum Beispiel mit Adolf Hitler, da habe ich ja jetzt nichts zu tun, weil der ist böse und ich nicht.
Ja, genau, genau. Ja.
Und dann, ja, also so, das ist nicht mein Verständnis dieser ganzen Chose hier, sondern mein Verständnis ist ja, es ist alles dasselbe.
Ja.
Und
ja.
Dummerweise ist der Adolf Hitler genauso ich wie, keine Ahnung,
die schöne Blume,
das Eisbad zu unseren Füßen. Und das heißt, ja, und dann, ja, und dann habe ich, dann ist der Knoten perfekt, oder? Ja, was heißt denn das? Ist das alles gut und okay und schon richtig so?
Mhm.
Ich denke nicht.
Denn ich. Den gleichen Knoten gab es auch schon im Mittelalter. Also so bei Thomas von Aquin ist die genau gleiche Frage, oder? Wenn Gott überall ist und Gott allem so quasi das Leben, die Energie, das Sein gibt oder ist, dann, ja, was machen wir dann eben mit dem Teufel oder dem Bösen, oder?
Ja.
Und er hat es dann elegant gelöst, dass er einfach gesagt hat, das ist einfach ein Mangel an göttlicher Energie. So quasi ist dort, wo Gott noch nicht ganz hingeflossen ist.
Ja.
Und vielleicht ist das, also irgend so etwas muss man ja dann finden, ja, wenn auch wir Adolf Hitler sind, oder? Und trotzdem aber nicht einfach nur sagen, ja, alles easy, halt so ein paar Millionen umgebrachte Menschen passiert halt. Also das ist ja dann die ich würde behaupten, die Gefahr, dann zynisch zu werden und zu sagen, ja, ist eh alles eins.
Ja, oder einfach diese Schwierigkeit, diesem Knoten auszuweichen mit dem Spiritual Bypassing, was wir oft beobachten.
Genau.
Und da ist es, für mich ist es da hilfreich, wenn ich sage, okay, Moment mal schnell, der Kopf kann das nicht lösen. Mhm. Der möchte ganz fest jetzt die Knoten lösen und das wissen und so. Mhm. Aber das aus einem Erleben heraus zu sehen oder aus einem, ich weiß gar nicht, wie man dem Wort sage, aus dem Sein heraus, aus dieser Ebene heraus zu sehen, so okay, stimmt, da gibt's, letztlich gibt's da keine Trennung zwischen. Es ist ein bisschen doof, das als Beispiel zu nehmen, aber es ist halt das Krasseste, was wir haben zwischen Hitler und mir. Mhm. Es ist quasi dasselbe Kontinuum von Gott. Eigentlich. Und dann sind wir dennoch mit der Realität konfrontiert, dass das eine Kontinuum irgendwie eben verantwortlich ist für den Tod von Millionen von Menschen und verantwortlich ist für so viel Leid, mhm, was beim anderen Kontinuum so nicht der Fall ist.
Mhm. Mhm. Ja, und ich glaube, das, was du sagst mit den Perspektiven, also es ist so, bei Meister Eckhart gibt es das immer wieder, dass man wie so sagt, klar, aus der Sicht der Ewigkeit oder aus der Sicht der Einheit, da ist das schon alles eins, aber wir sind als Wesen ja nicht nur in dieser Perspektive, oder? Mhm. Also, dass auch wir die alltägliche, bodennähere Perspektive immer wieder haben und auch leben, gehört ja auch zu uns. Und das, mhm, einfach aufzulösen in die Ewigkeitsperspektive oder nur in die andere, wäre zu einfach, respektive beides gleichzeitig präsent zu halten oder sehen, dass beides präsent ist. Das ist ja dann so quasi, genau. Sonst ist es ja auch wieder nicht alles, wenn es nur das hochschwebende Einheitsding ist, oder in dem alles schlussendlich gut ist.
Ja, das erinnert mich an ein Gespräch, das wir mal hatten während einem Retreat mit meiner Gemeinschaft. So dieses, nimm das schlimmste Erlebnis von deinem Leben, mhm, und oftmals sind da ja andere Personen involviert. Mhm. Mhm. Und wenn du aus dem Sein heraus das anschaust, aus der Aufmerksamkeit heraus, irgendwann kannst du wie die Maske abnehmen, mhm, vom anderen, mhm, von der anderen Person und, mhm, sehen, das bin ich, mhm, das ist Gott. Mhm. Und ich sag, diese Maske abnehmen und dahinter sehen, bedeutet ja nicht, die Maske, wie soll ich sagen, die Maske gut zu heißen.
Ja, ja.
Oder
ja,
dass da irgendwie einverstanden sein damit. Ja. Also im Sinn von, auf der einen Seite sehe ich sehr, sehr, sehr viel Böses in dieser Welt. Sehr viele Dinge, die wirklich, wirklich schrecklich sind und ja, die wir schon als böse benennen könnten. Mhm. Oder irgendwie kleine Kinder, die sterben, mhm, und frag mich nicht, was alles. Und auf der anderen Seite gibt es diese Option, dem die Maske abzunehmen. Mhm. Nicht als, es auf eine Art ändert es nichts und dann irgendwie doch.
Ja, ja. Ja, nur schon, ich finde, nur schon in dem, dass es als Maske wahrgenommen wird und nicht als eigene, starke, gegensätzliche Lebensform, oder? Mhm. Also das ist so für mich auch so das Beispiel. Ja, wenn Menschen kriminell werden,
ja,
dann sind wir ja auch in einer Gesellschaft, zum Glück, denke ich, in dem wir nachfragen, ja, wie konnte das passieren, oder? Also, mhm, und meistens finden wir ja dann irgendwelche schwierige Kindheiten, irgendwelcher Mangel, der da war. Und das hat für mich auch mit dem zu tun, was du sagst, mit dieser Maske, also wie hinzuschauen und zu merken, aha, das ist nicht als Böses vom Himmel gefallen, ja, sondern das ist gewachsen, genau, oder eben aus dem Mangel entstanden. Und so, dass nur schon das zu sehen, gibt auch diesem Mensch irgendwie ein anderes, Sein, oder?
Also, und das ist doch eine urreformierte Sache, nicht?
Ich denke es, ja.
Der Mensch an sich ist nicht böse, seine Taten sind,
ja,
böse.
Ja. Ja.
Das heißt, dass das Wesen oder das, ja, the being, was da dahinter ist, ist genauso unverdorbenes Licht, wenn wir jetzt diese Sprache, mhm, hervorbringen, mhm, möchten.
Ja, schön.
Wie, keine Ahnung, ein unschuldiges Büsi oder ein Kind, ja, oder whatever. Aber dann, es gibt schon die Deformation, oder? Mhm. Es gibt schon diese Verdrehung vom puren Licht, die dann zu diesen Masken, zu diesen schrecklichen Verformungen, zu diesen Gräueltaten führen können. Mhm. Aber ja, es ist nicht so vom Himmel gefallen. Es ist nicht so, es, auch das ist nicht abgetrennt und für sich separat.
Ja, genau. Ja. Und ich habe, das ist noch spannend, um noch einmal auf diese Einheitssicht, mhm, zurückzukommen. Ich hat immer so, also ich hatte schon mit so Zen-Menschen so das Gespräch zum Thema eben Ethik und Gut und Böse und wie verhalte ich mich. Ja. Und da gibt es so eine Gruppe von Menschen, die dann so finden, ja, ich habe diese Einheit geschmeckt, erfahren, erlebt und darum weiß ich, egal was ich tue, ich darf alles tun in diesem Bereich. Und das ist so, ich glaube, das ist wirklich auch sehr typisch Zen, weil dort so diese Einheitserfahrung auch so nach vorne irgendwie gekramt wird und so vorne hingestellt wird. Und
aber du musst dennoch schwarz anziehen und du musst dich mit dem Gesicht zur Wand drehen.
Genau, genau. Sorry. Genau. Ja, nein, aber das ist, ich glaube, das ist genau der Punkt, oder? Also es ist dann so sehr selektiv.
Anyway.
Aber ich finde auch spannend, dass in der buddhistischen Tradition, also auf die Dinge, die auch auf Buddha zurückgehen, diese Lehren und so, dass Buddha ganz bewusst nicht nur Sitzen empfohlen hat, sondern einer dieser Speichen ist ja auch die Ethik, die Moral, weil das verbunden ist. Oder? Ich kann nicht sitzen, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe die ganze Zeit, aber ich kann auch erst vielleicht entspannter handeln im Alltag, liebevoller, wenn ich eine gewisse Praxis habe. Aber dass das nicht so eben ja, ich habe die Einheit erfahren, jetzt darf ich tun, was ich will, oder? Sondern es ist so wie die beiden Dinge, die hängen zusammen. Auch wenn ich im Moment der Einheit ist das andere kleinlich und so, ja.
Mhm. Ja, auf eine Art kannst du ja schon tun, was du willst. Das stimmt ja schon. Und gleichzeitig unser Handeln hat Konsequenzen, oder? Genau. Unser Handeln gebiert diese Babys. Und entweder sind die Babys delicious, sind die Babys irgendwie ein Gewinn für alle, oder die Babys sind einfach beschissen.
Und beschissen
für alle. Genau. Also wie für dein, das gibt diese Ripple, die Wellen im Teich.
Ja.
Und da, das stimmt, klar, ich kann tun und lassen, wie es mir gefällt, aber ich bin ja in einem gewissen Kontext unterwegs und
ich glaube auch, ich habe sogar das Gefühl, dieser Weg, ob er jetzt buddhistisch ist oder was auch immer, ich glaube, dass er wirklich, wirklich ein Weg ist, muss er sich auch verkörpern und verwirklichen.
Sowieso,
und muss im Alltag sein. Und ich glaube, diese Freiheit, diese Liebe, diese Einheit muss sich verkörpern und muss irgendwie sichtbar werden, damit dieser Weg rund wird. Und ich darum denke ich, ja, das ist wahrscheinlich eine Phase auch zu denken, eben, jetzt habe ich das erfahren, jetzt gilt keine Moral mehr für mich, und dann irgendwann auch zu merken, aha, diese Moral, das ist im gleichen Fluss wie das andere, das ist nicht entgegengesetzt, sondern eben mehr Freiheit, mehr Liebe ist auch in der Erfahrung der Einheit drin und sind nicht zwei Flüsse.
Ja, ich denke, es kommt auch darauf an, wie ich, oder was ist Moral denn für mich? Sind das Regeln, die ich quasi so appliziere? Oder ist es ein, ich spüre, da ist mehr Licht oder da ist mehr Leben? Und ich meine, ein gutes Beispiel ist vielleicht ganz banal so, wir treffen uns für diese Aufnahme. Klar kann ich tun und lassen, wie ich will und einfach nicht kommen.
Klar.
Aber das wäre ganz klar so ein Abschneiden von dem, was stimmt, oder von dem, was die Bewegung vom Moment ist. Seit wir das abgemacht haben, ist so klar, da geht's durch. Da ist der Fluss, die Bewegung vom Fluss geht hier hin und dann treffen wir uns hier. Und das heißt nicht, ich bin nicht frei, mich dagegen zu entscheiden, aber ich kann ja auch einfach hören, was ist denn die Bewegung vom Leben selbst?
Ja.
Dann ist es so klar, dass es das jetzt ist.
Ja. Und für mich hat es auch immer damit zu tun, welche Art von Mensch möchte ich sein. Also so, ich werde ja auch, oder meine Entscheide, die setzen sich ja eine Art wie ganz fein fest, auch an meinem Körper oder an meinem Sein. Und wenn ich immer der bin, der zu spät und nicht kommt, dann, ja, dann bin ich irgendwann der, oder? Also es gibt irgendwie so einen Ausspruch, dass wer stiehlt, ist ein Dieb. Also es ist sowieso die Handlung, die ich tue, macht mich zu dem, was ich bin. Und und das ist ja auch eine Frage, ohne das moralisch zu bewerten, aber zu sagen, möchte ich diese Art von Wesen sein oder möchte ich eine andere Art von Wesen sein? Wo es in meiner Kraft liegt natürlich. Ja.
Und in erster Linie für dich selbst?
Ja, oder? Ich denke es. Nicht. Ja. Also so quasi wie...
Aber das heißt ja dann doch auch wieder, dass ich, wenn ich böse Dinge tue, dann werde ich böse.
Ich denke, das setzt sich fest, ob man es dann irgendwie als Karma benennt oder als schlechtes Gewissen oder als... Also wenn ich absichtlich böse Dinge tue, ich würde behaupten, das ist... etwas, das diese Ripples, also das nachwirkt, das auch in mir weiter schwingt, oder?
Ja, und dass dann die Verformung wie noch verstärkt und dann wird es immer schwieriger, da dich wieder rauszudrehen, mega, oder? Mega. So dieses.
Und ich habe im Sterbeprozess meines Vaters gesehen, wie er durch diese Schichten durchging, also Dinge, die für ihn nicht aufgelöst waren oder die noch nachwirkten, und das war so für von außen gesehen so wie ein Abschälen dieser Schichten.
Wow.
Und für mich war es wie so etwas von, wow, doch, es gibt schon am Ende des Lebens ein Tor, durch das wir durchgehen, bei dem uns Dinge, die wir bewusst und extra und so fies gemacht haben, dass das... Ja, das müssen wir noch einmal anschauen oder dürfen wir noch einmal anschauen, bevor wir es dann loslassen.
Das erinnert mich an, es ist Luthers Definition von Sünde, nicht? Der Homo incurvatus in se ipsum. Ja, also dieses Verdrehtsein in dich selbst. Irgendwie kommt mir das jetzt in den Sinn, wenn ich so das verdrehte Licht, das immer sich weiter verdreht, und dann, wenn du den Sterbeprozess von deinem Vater beschreibst, dann spüre ich so dieses, okay, und da hat es einen Krugel und kann sich der auch lösen?
Ja, genau.
Kann sich der auch lösen? Kann das auch sich entfalten? Und das ist genau das, was ich in meiner Arbeit, in der Energiearbeit sehe oder wahrnehme, so diese verkrugelten Orte, die wir alle haben.
Natürlich.
Und das ist nicht böse per se. Es ist halt einfach verformt und das kann sich dann wieder auffalten, entfalten und wieder einfach pure, reine Lebenskraft sein. Und das ist mega, mega schön. Und
in der Gestalttherapie spricht man von diesen offenen Gestalten. Also auch so etwas, ist jetzt nicht das Krugelbild, aber so das etwas, das permanent Energie saugt, weil es nie geschlossen wurde, weil es nie sein durfte, weil es nie irgendwie mal Raum bekam. Und dann saugt es, sucht es sich immer Energie. Und sobald es dann eben im therapeutischen Setting, aber auch eben mit Energiearbeit oder spiritueller Praxis, sich dann oder mit dem Alter zum Teil auch schließen darf, dass dann plötzlich so ist, ach, jetzt muss ich das gar nicht mehr füttern, das ist jetzt irgendwie wie so, das ist jetzt satt geworden.
Das finde ich spannend, es ist wie quasi das Gegenteil vom Verkrugelten, das aufgeht, dass so etwas, was das zu offen ist, das sich abschließen darf. Das gibt es ja auch oft, dass wir wie viel zu viel irgendwie zur Verfügung stellen oder eben so viel zu viel im Außen irgendwas anbieten und geben. Und das stimmt überhaupt nicht. Und dass sich das dann so abschließen darf oder abrunden darf und einfach ganz bei dir sein kann, das ist mega schön, mega angenehm. So.
Genau, und ich glaube auch bei diesem Krugelbild ist es auch so, dass wenn das so verdreht und verdruckt ist, dann braucht das Ding selbst immer wieder Energie, damit es so bleiben kann.
Ganz
und,
genau.
Und
genau.
Wenn es dann offen oder gelöst sein darf, dann braucht es auch diesen Druck nicht mehr.
Ja.
Oder es gibt diesen Druck nicht mehr.
Oder da kommt mir natürlich schon auch die ganze Faszien-Dings da, Körperhaltungen in den Sinn. Wenn du dein Leben lang irgendwie keine Ahnung, dieselbe Bewegung ausführst, auf der gleichen Seite schläfst, irgendwie immer die Schulter ein bisschen nach vorne hängen lässt, das setzt sich fest im Körper und dann gibt es diese, ich bin ja gerade wieder ein bisschen aufrecht dran gehockt.
Ist so richtig. Sieht man so nicht von meinem Trauma.
Oh Mann. Ja, aber das setzt sich alles so fest und dann irgendwann scheint es, als wäre es weniger Anstrengung, einfach irgendwie so verkrüppelt zu sein. Aber die Blutzirkulation ist schlechter, du kannst schlechter atmen, es ist alles weniger frei.
Ja.
Und dann das wieder öffnen, wieder irgendwie alles sich ausbreiten lassen, ist dann letztlich eine Riesenbefreiung.
Ja, mega, mega. Und auch für den Körper plötzlich weniger Energie nötig, oder? Jetzt fließt das einfach.
Genau. Ja. So könnte man sagen, das Böse ist wie etwas, was sich einem natürlichen Gleichgewicht entzieht. Na, voll nicht.
Ich habe jetzt eher noch so ein bisschen an diesen Verknotungen, Verstrickungen nachgedacht.
Ja.
Also ob es so etwas ist wie Orte, wo sich Dinge zusammengezogen haben und irgendwie so, ja, dann auch irgendwie mehr Energie wollen, weil es irgendwie nicht so fließt dort. Das ist, ja, es ist, ich finde, es ist schwierig, das so in ein Bild zu bringen. Aber ich, für mich persönlich, merke ich jetzt, wenn wir so drüber reden, ich bin schon, glaube ich, sehr nahe so an diesem Bild eben von Hannah Arendt oder Thomas von Aquin, so mit diesem, hey, schlussendlich gibt es dieses eine Ganze. Und in diesem einen Ganzen gibt es aber schon Dinge, die sich noch lösen dürfen oder die noch heller oder eben weniger verdreht und in sich verdreht sein können.
Ja, ja.
Und dass diese Verdrehung offenbar auch andere Verdrehungen an sich zieht, so ein bisschen magnetisch.
Mhm. Ja, ich meine, manchmal haben wir dann so die romantische Vorstellung, dass, okay, die ganze Menschheit oder der ganze Planet oder das ganze Universum hat diese Bewegung hin zu mehr, frage mich nicht was, Evolution, alle werden erleuchtet.
Mhm.
Das ist eine nette Idee, ja. Ich befürchte, es ist nicht... Ja, letztlich ist ja jedes Wesen dann irgendwie doch frei, sich für mehr oder weniger Licht zu entscheiden. Und immer aus Gründen, oder, treffen wir dann Entscheidungen.
Ja.
Nicht abgeschnitten vom großen Ganzen, nicht abgetrennt davon und gleichzeitig doch ja frei, also ja, so frei, dass wir eben auch einfach furchtbare Dinge tun können.
Ja, das stimmt. Ich habe jetzt gerade noch gedacht und auch dieses Bild von, es wird uns immer wieder auch so die Möglichkeit zu mehr Freiheit, mehr Liebe, mehr Offenheit auch zugespielt. Also das, was ja in der christlichen Tradition so wichtig ist, dass da immer wieder ein Angebot kommt von, hey, es hat mehr Platz.
Ja.
Und das muss ja gar nicht dann so spirituell überhöht werden. Das kann ja die liebevolle Großmutter sein, die wie so einfach mehr Platz schafft und dann plötzlich sind Dinge möglich, die in der Herkunftsfamilie nicht möglich sind.
Mhm.
Oder Freundschaften, Begegnungen, auch Orte, oder bei denen so wie, es gibt auch andere Formen des Lebens und dass einem das dann so zugespielt wird, denke ich schon. Aber ich glaube auch nicht, also wie du es gesagt hast, mit diesem, schön wäre es, wenn alles so quasi automatisch in Richtung Allerleuchtung und so gehen würde, aber ja, vielleicht ist es auch ein bisschen eine Zeitfrage, vielleicht ist es noch in ein paar Äonenjahren dann schon so.
Ich habe keine Ahnung. Und ich glaube, was weiß ich, letztlich spielt es eine Rolle.
Es ist ja lustig, dass das an so vielen Orten auch aufploppt, oder so dieses Age of the Aquarius und so diese Bewusstseinsshift, jetzt braucht es nur noch 15 Menschen, die erleuchtet werden und dann macht es plopp und der Teich kippt und alle sind erleuchtet.
Mhm.
Also so diese Sehnsucht ist ja schon da und vielleicht ist es so ein bisschen, zieht es einem so ein bisschen, vielleicht ist das...
Keine Ahnung.
Ja.
So, ihr seht, wir haben da auch nicht unbedingt eine Antwort auf.
Nein, aber ich finde es mega spannend.
Es ist mega spannend, ja. Vor allem so diese echte Bereitschaft, in mir selbst zu finden, das anzuschauen irgendwie,
ja.
Oder?
Ja. Ja, und die Versuchung ist so groß, oder gerade so als Menschen, die irgendwie spirituell unterwegs sind, zu sagen, wir packen das in dieses große Ding und es ist ja kein Problem, und dann auch gar nicht mehr, eben gar nicht mehr, auch nicht in der Diskussion oder bei sich selbst gar nicht mehr wahrzunehmen, ui, und was ist das jetzt genau? Ist das wirklich auch Licht oder ist das irgendwie etwas anderes? Mhm. Und ich finde, eben, ich habe es schon gesagt, ich finde, es kann auch sehr zynisch werden, wenn man da im Hinblick auf das Leiden in der Welt einfach sagt, ja, eigentlich ist ja alles gut, vor allem wenn man so irgendwie aus einem Land wie der Schweiz mit dieser Perspektive das sagt, das dann ist schon, immer so ein bisschen, ja, okay, für dich schon, ja, aber vielleicht.
Ja, und vor allem, ja, dass wenn die echte Auseinandersetzung, du sagst das manchmal so, das Keue,
ja,
wenn
ja,
das nicht ja stattfindet, dann ist es auch so nicht authentisch und wenig interessant irgendwie.
Ja, ja, genau.
So, was geht euch durch den Kopf, wenn ihr hört, was ist das Böse? Was habt ihr da für Überlegungen, Überzeugungen, Einsichten vielleicht auch? Wie immer wollen wir das hören, natürlich, gern. Vielleicht spinnen wir dann eine weitere Folge daraus. Merci vielmals, David, übrigens, für den Kommentar, für die Inspiration. Und ja, e-mailt uns, schreibt uns Briefe, Kommentare, Social Media, was auch immer. Wir freuen uns.
Weil fertig ist dieses Gespräch oder diese Auseinandersetzung ja noch lange nicht. Die spinnt sich immer wie weiter und ändert sich auch je nach Moment, je nachdem, wo wir gerade stehen, was wir gerade sehen, keine Ahnung, was wir gerade erleben auch, nicht wahr? Und ja, wie gesagt, schreibt uns mega gerne und dann hören wir uns wieder in 2 Wochen mit einer Reportage aus dem ja, Kräuterfarben-Essenzen-Labor einer, ja, ich glaube, man könnte schon sagen, modernen Hexe. RefLab.